Ja, im Newsletter und in den Rundbriefen ist der Predigttext für diesen Sonntag ja schon seit einiger Zeit angekündigt worden. Aber es ist für den heutigen Sonntag eigentlich nicht so wirklich notwendig, weil es ist Tradition, am ersten Sonntag im neuen Jahr geht es um die neue Jahreslosung. Die für das vergangene Jahr haben wir letzte Woche in der Silvesterandacht nochmal gewürdigt. 1. Mose 16, Vers 13, du bist ein Gott, der mich sieht. Und das kam ja auch in dem Lied zum Ausdruck. Und die Jahreslosung für das neue Jahr 2024 stammt aus dem 1. Korintherbrief. Ganz am Ende des Briefes, versteckt mitten zwischen letzten Ermahnungen, Grüßen, Reiseplänen, findet sich in Kapitel 16, Vers 14 die Anweisung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Es gibt ja zwei Arten von Jahreslosung. Es gibt zum einen so die Art, ich sag's mal so ein bisschen ironisch, so der Kalenderbibelsprüche. Also das sind so bekannte Bibelverse, die schon am 1.1. eines jeden Jahres jeder schon fast auswendig kennt, die man schon vorher oft gehört hat und zum Teil auch die viele dann auch schon auswendig kennen. Und dann gibt es so den Typen der versteckten Juwelen, also Bibelverse, die man sonst im Kontext leicht übersieht. Und diese Art hatten wir auch schon im letzten Jahr gehabt. Also da bleibt man ja oft bei der Story hängen von der Sklavin Hagar, die flüchtet. Man fragt sich, wie es mit ihr weitergeht. Wird sie in der Wüste verhungern? Wohin geht sie? Was wird aus dem ungeborenen Kind? Und dann plötzlich in der Wüste die Engelserscheinung und sie kehrt wieder um. Und der Satz, mit dem sie diese Erscheinung kommentiert, der geht dann leicht unter. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Satz führt zur Jahreslosung. Ja, Jahreslosung, was hat das damit überhaupt auf sich? Sie wurde erfunden, ich habe mal nachgeschaut, 1930 vom evangelischen Jugendpastor Otto Riedmüller. Der sah damals noch ein bisschen seriöser aus als heute die Jugendpastoren. Dem Riedmüller war es wichtig, in der damaligen politisch unruhigen Zeit vor allem den politischen Parolen von rechts das Wort Gottes entgegenzusetzen. Und zeitgleich ging es ihm auch darum, die Menschen zum eigenständigen Lesen in der Bibel zu motivieren. Anders als die Losung für den Tag wird die Jahreslosung, übrigens auch so wie die Monatssprüche, die wird nicht ausgelost, sondern die wird ausgewählt. Es gibt die Mitglieder der entsprechenden Kommission der ökumenischen Arbeitsgemeinschaft fürs Bibellesen, die reichen dann aus der Bibellese für das jeweilige Jahr ihre Vorschläge ein und dann die werden dann in einer gemeinsamen Sitzung besprochen. Also eine Jahreslosung, das ist kein Zufall. Und ja, und jetzt geht es in diesem Jahr um das Thema Liebe. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Wie kommt es dazu, dass gerade so ein Spruch zur Losung wird? Zunächst einmal denke ich, das hat auch ein bisschen was mit der Losung vom letzten Jahr zu tun. Und das kommt auch öfters vor. In dem einen Jahr ein sehr beeindruckender Zuspruch zur Jahreslosung und im Jahr darauf, da geht es dann um unsere Reaktion. Denn die Frage kommt ja auch schon auf, wenn man sich die Bedeutung des Bekenntnisses der Hagar aus dem letzten Jahr auf sich einwirken lässt. Was heißt das für mich, dass Gott ein Gott ist, der mich sieht? Eine mögliche Antwort finden wir in der aktuellen Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Also Gott ist ein Gott, der mich sieht, der mich ansieht mit den Augen der Liebe. Und der mich daraufhin eben vor die Frage stellt, wie gehe ich damit um? Nehme ich diese Liebe an oder nicht? Liebe. In Liebe. Liebe. Das ist ja, Liebe ist ja kein Wort, das ich nicht oft hören würde. Also wenn ich das Radio anschalte, geht es gefühlt in fast jedem Lied um Liebe. In fast jedem Lied im Fernsehen, auf Netflix, im Kino, bei YouTube geht es um ein Liebespaar. Wenn ich ins Internet gehe, dann kann ich da alle mögliche Unterstützung in Sachen Liebe finden. Paarbörse, Coaching und sogar Liebeszauber. Kann man alles online buchen. Alles nicht umsonst, das ist auch klar. Vor allen Dingen der Liebeszauber nicht. Auch in die Politik reicht die Liebe hinein. Also ich natürlich als Mensch, der 1989 miterlebt hat, ich denke natürlich an den hier, Erich Mielke. 1989, kurz nach dem Mauerfall, der sagt, ich liebe doch alle Menschen, der Leiter der Stasi. Oder wenn wir mal ein bisschen aktueller sind, das sind dann eher so, derzeit versucht man, oder das ist so gerade aktuell, man versucht sie rauszuhalten und zu verstecken, wie Kai Wegner, der regierende Bürgermeister von Berlin, der vorgestern zugab, dass er mit der Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch in einer Beziehung lebt. Ja, also ihr müsst nicht mehr jetzt zum Arzt gehen, nächste Woche seid jetzt informiert. Und hier auf der Kanzel geht es doch inhaltlich erst recht um die Liebe. Ich habe das jetzt nicht überprüft, aber ich glaube, es gibt wenige Predigten, die hier gehalten worden sind, in denen das Wort Liebe nicht vorkam. Oder Jürgen, ja, wenn du predigst? Fast immer, ne? Ja. Braucht es dann jetzt noch also extra die Ermahnung, in Liebe zu handeln, als Jahreslosung? Es ist ja so, unsere Gesellschaft, die polarisiert sich ja. Und es ist immer so, dass man den Eindruck hat, also es wird so gesagt, es darf nicht wieder werden, wie in der Weimarer Republik. Und ist dann diese Jahreslosung, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, ist das eine Parole, die man dem Zeitgeist entgegenschmettern könnte? Also so war das bei der ersten Jahreslosung 1930 aus Römer 1, Vers 16. Damals hieß es, ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Das war damals die Formulierung einer eigenständigen Position jenseits von Kommunismus und Nationalsozialismus. Ja, der Begriff Liebe wird heutzutage im Munde geführt. Aber es heißt nicht, dass wir Menschen in Deutschland wirklich liebevoll miteinander umgehen. Und das ist die Spannung, in der wir sind. Einerseits, es geht um Liebe, aber wir leben es nicht so. Und um nochmal aktuell zu bleiben, ja, die Bilder von der Nordseefähre das ist ja auch so eine Sache, wo man merkt, wo der Habeck von einem wütenden Mob auch angegriffen werden sollte. Wir merken hier in Deutschland, die Liebe hat es schwer. Die guten Zeiten sind vorbei. Uns bläst hier ein heftiger Gegenwind ins Gesicht. Wir merken, Probleme lassen sich nicht mehr mit Geld lösen und es geht sehr schnell ans Eingemachte, wenn man nicht mehr aus seiner persönlichen Komfortzone heraus reagieren kann. Wenn es Solidarität auf einmal nicht mehr zum Nulltarif gibt, sondern sie ein was kostet. Und es ist die Frage, kann uns als Christen in solch verhärteten Konfliktsituationen, wie sie uns heute Schritt auf Schritt begegnen, die Jahreslosung eine Hilfe sein, unsere Identität als Gemeinde Jesu zu bekennen? Wir erleben seit fast 2 Jahren im Ukraine-Krieg und nun auch seit einem Vierteljahr im Nahen Osten, dass es nicht viel hilft, für Frieden zu demonstrieren und Gespräche zu initiieren, wenn eine Seite nicht an einem Frieden interessiert ist. In solchen Zeiten bräuchte es eigentlich die christlichen Kirchen als ein starkes Korrektiv. Aber so wie es in unserer Gesellschaft schwierig ist, tun sich auch die Kirchen schwer. Und in christlichen Kreisen wird ebenso wenig konstruktiv debattiert wie im Rest der Gesellschaft. Es ist klar, es müsste sich viel ändern. Auch da die Krise. Es müsste sich viel ändern und das ist mir auch wichtig, nicht nur bei den evangelischen und katholischen, sondern auch bei uns in unserem Bund. Wir merken also, die da oben fallen als letzte Instanz und Korrektiv aus. Und es bringt nichts darüber, jetzt zu schimpfen und zu lamentieren, dass wir zu wenig Halt und zu wenig Orientierung haben. Es kommt auf dich und mich an. Was heißt das für dich und was heißt das für mich? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Du sagst, ja, das mache ich ja. Egal, ob jetzt in der Familie, in der Gemeinde, bei meinen Freunden. Alles, was ich tue, geschieht in Liebe. Aber wie sieht es sonst aus in deinem Alltag? Auf der Arbeit, beim Einkaufen, zu Hause, in der Arztpraxis, in der Uni, beim Sport? Es ist nichts Besonderes, wenn du immer nur im Kreis deiner Familie und deiner Freunde und in der Gemeinde lieb und freundlich bist. Jesus stellt in der Bergpredigt in Matthäus 5, ab Vers 46 die Frage, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun nicht dasselbe auch die Heiden? Das ist der Abschnitt über die Feindesliebe. Ich denke, du musst nicht gleich bei deinem Feind anfangen. Ich denke, es hilft auch schon mal, den Briefträger in den Blick zu nehmen. Die Verkäuferin bei Rewe, den Busfahrer. Ich erlebe in den sozialen Netzwerken viele Bemühungen, Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Aber die Aufforderung zu Buße und Umkehr, die nehme ich oft dort ebenso schrill und hartherzig wahr wie so manche politische Äußerung. Und ich frage mich, ob wir uns hier als Christen den Maßstäben der Welt nicht so sehr angepasst haben, wenn wir ihr an Lautstärke nicht nachstehen. Wir erleben, dass die alten evangelistischen Konzepte heute nicht mehr funktionieren, wie sie zuletzt noch in den 70er, 80er Jahren funktioniert haben. Das kann man nicht mit Lautstärke ausgleichen, die am Ende doch nur innerhalb der christlichen Szene wahrgenommen wird. Und vor diesem Hintergrund sehe ich die Jahreslosung als einen guten Denkanstoß, wenn es darum geht, in die Gesellschaft hineinzuwirken. Und wenn du auch vielleicht keine nichtchristlichen Freunde hast und in deiner Familie alle schon fromm sind, ich bin mir sicher, es gibt Menschen in deiner Umgebung, an denen du in Liebe handeln kannst. Und das ist schließlich eine Sache. Man kann sagen, ja, früher war alles besser, aber eine Sache ist eindeutig heute besser als früher. Dass wir in unserer christlichen Blase nicht mehr so hermetisch von der Umwelt abgeriegelt sind. Und ich glaube, dass er mit der Anweisung, in Liebe zu handeln, vom Apostel ein sehr machtvolles Instrument in die Hand bekommen haben, das auch in der Lage ist, unsere Gesellschaft zu verändern. Ein ganz kleines bisschen, jeden Tag. Aber das ist natürlich schon der zweite Schritt, mit dem habe ich jetzt mal angefangen. Zuerst richtet sich dieses Wort natürlich an uns selbst, als Gemeinschaft der Jesus-Nachfolger. Und natürlich betrifft die Jahreslosung nicht nur dein Verhalten gegenüber Menschen, die nicht an Jesus glauben. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das betrifft auch den Umgang der Christen untereinander in den verschiedenen Kirchen und auch den Umgang bei uns in der Gemeinde. Auch das hatte schon Paulus im Fokus. Also das kommt aus dem Korintherbrief und die christliche Gemeinde in Korinth, die war eine ganz besondere Gemeinde. Das hing mit der Stadt an sich zusammen. Korinth, das war eine wichtige Hafenstadt mit gleich zwei großen Häfen, einen an der Ägäis und einen am Ionischen Meer. Das können wir uns heute gar nicht mehr so vorstellen, weil heute die Ozeanriesen, die fahren direkt Querwasser ein, einfach den kürzesten Weg. Und damals bewegte sich das alles wesentlich mehr an den Küsten. Ja? Und das war aber so die Fahrt um die griechische Küste herum, die war gefährlich. Und Korinth war da schon sehr wichtig. Damit konnte man auch den Weg abkürzen. Da wurde ungefähr 10 Kilometer wurden da so überbrückt. Also da wurden die Schiffe über Land gezogen. Heute gibt es ja den Kanal von Korinth. Und das war so ein richtiger Hotspot. Im Grunde so wie Hamburg heute, auch eine ganz wichtige Stadt. Als Paulus zum ersten Mal diese Metropole besucht, entsteht die Gemeinde. Und die so im Großen und Ganzen setzte sich aus drei sehr verschiedenen Milieus zusammen. Also zum einen ist da die Gruppe der Christen aus dem Judentum. Es war ja so, wenn Paulus neu in eine Stadt kam, ging er immer zuerst in diese Synagoge, in der Hoffnung, seine Landsleute würden Christus als den Messias anerkennen. Und dann irgendwann entstand ein großer Aufruhr um ihn herum. Dann wurde er dann halt mit den Juden, die an ihn glaubten, aus der Synagoge rausgeworfen. Aber das war so eine Gruppe der Judenchristen. Die Christen aus dem Judentum, die folgten meistens noch zusätzlich immer noch dem jüdischen Gesetz. Also wenn wir in der heutigen kirchlichen Landschaft nach einer Entsprechung suchen würden, so ein bisschen Pi mal Daumen, dann würden wir wahrscheinlich bei den Brüdergemeinden landen. Streng, etwas eng, aber immer sehr engagiert im Glauben. Dann gab es eine weitere Gruppe der Gemeinde, die entstammte der griechischen Oberschicht. Also wohlhabende, philosophisch interessierte Griechen, die über den Freundeskreis der Synagoge zur Gemeinde gestoßen waren. Weltoffene, tolerante Menschen. Wir würden heute am ehesten eine Entsprechung in der evangelischen Landeskirche finden. Das ist schon in einer Gemeinde eine ganz schöne Spreizung. Brüdergemeinde und evangelische Landeskirche. Aber dann gab es noch eine Gruppe, da gab es diese nahegelegene Hafenstadt Kenchrea, die gehörte mit zu Korinth. Da war auch eine Gemeinde entstanden, eine bunte Gemeinde. Hafenarbeiter aus allen möglichen Ländern, ehemalige Prostituierte, überwiegend Sklaven und Freigelassene. Und in dieser Gemeinde wurde wahrscheinlich zum ersten Mal in fremden Sprachen gebetet. Heute würde diese Gemeinde einer Pfingstgemeinde entsprechen. Jetzt stellt euch eine Gemeinde vor, die sich aus diesen Gruppen zusammensetzt, die sonst in einer Brüdergemeinde, einer evangelischen Kirchengemeinde oder einer Pfingstgemeinde zu Hause wären. Und dazwischen natürlich auch noch einiges. Und es ist kein Wunder, dass die Gemeinde in Korinth nach der Abreise von Paulus nicht mehr zur Ruhe kommt. Und die wissen nicht, was sie machen wollen. Sie schreiben dann Paulus einen ganz langen Brief mit Fragen und sagen, Paulus, komm doch bitte, hilf uns. Und Paulus, der ist in Ephesus, der kann dann nicht weg, nicht so schnell, aber er beantwortet den Brief mit den Fragen. Und unsere Jahreslosung, die kann man als ein Konzentrat des Briefes ansehen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Auf diese Weise sollen die unterschiedlichen Menschen miteinander auskommen. Am Anfang ist es so, da klärt Paulus erstmal die Fragen der Korinther und schon hier wird die Basis der Gemeinde erkennbar. Es geht nicht darum, wer jetzt hier welche Erkenntnis hat und wer was aus der Heiligen Schrift gezogen hat, sondern es ist das, was die Menschen verbindet. Es ist der Tod Jesu am Kreuz, in dem die Liebe Gottes zu den Menschen sichtbar wird. In den hinteren Kapitel, da stellt Paulus dann sein Gemeindemodell vor. Einen von und auf Christus als Haupt bezogenen Körper, der vom Heiligen Geist gesteuert wird. Und dann mittendrin das Hohelied der Liebe. Mit dem Vers, nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Und wir merken in der Gemeinde, da muss nicht immer alles eitel Sonnenschein sein. Es gibt unterschiedliche Prägungen, unterschiedliche Ansichten, unterschiedliche Erkenntnisse in der Auslegung der Bibel. All das darf vorkommen. Paulus sagt nicht, auf deine Erkenntnis kommt es an, sondern auf die Liebe. Die Erkenntnis bläht auf, aber die Liebe baut auf. Das, was Jesus getan hat, ist größer als jede Meinungsverschiedenheit. Als das sündlose Lamm Gottes kommt er hier auf diese Erde, in unsere Verlorenheit und in unsere Schuld. In seinem Tod am Kreuz zeigt er uns einen Ausweg aus unserer Sünde, unserer Ich-Bezogenheit, unserem Egoismus, unserer Schuld, unserer Angst, unserer eigenen Lieblosigkeit, unserer Unfähigkeit zu lieben. Jesus gibt sich aus Liebe zu dir hin, damit du leben kannst und damit du lieben kannst. Er eröffnet dir ein neues Leben in seinem Reich. Und Jesus ist derjenige, der die Gemeinde baut, der zur Gemeinde hinzufügt. Und das kann durchaus bedeuten, dass du als einfacher Mensch aus Kenchrea in der Gemeinde mit den arroganten, reichen Uptown-Schnöseln klarkommen musst. Ebenso wie du als kultivierter Freund der klassischen Philosophie mit den super frommen, strengen Judenchristen klarkommen musst. Und du als Freund der geordneten Liturgie der jüdischen Synagoge mit dem charismatischen Lobpreis klarkommen musst, der sich so ähnlich anhört wie die Lieder, die in den Kneipen von Kenchrea ertönen. Um ein Missverständnis vorzubeugen, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, das ist keine Harmoniesoße, die alle Unterschiede überkleistert. Wenn unser Tun in Liebe geschieht, dann hat das nichts mit Laissez-faire zu tun. Mit der Gleichgültigkeit, dass jeder nach seiner Fasson selig werden kann. Liebe, das kann auch bedeuten, dass ich dem anderen mal die Meinung sagen muss, dass ich ein Stoppzeichen setzen muss. Und wir merken auch in ganz vielen Stellen im Korintherbrief, da bezieht Paulus sehr eindeutig Position. Liebe bedeutet auch, dass ich mein Gegenüber so ernst nehme, dass ich mich mit seinen oder ihren Positionen auseinandersetze, dass ich nicht einfach sage, passt schon. Nicht immer muss es dabei zu einem Ergebnis kommen. Manchmal geht es wirklich nur um Erkenntnis und nicht ums Eingemachte. Aber manchmal geht es auch darum, Sachen auszusprechen, die mein Gegenüber nicht hören möchte. Aber Vorsicht, ich muss auch damit rechnen, dass es nicht immer die Liebe ist, die mich antreibt, bestimmte Sachen anzusprechen. Manchmal kann es durchaus auch meine Angst vor Kontrollverlust sein. Die Irritation, dass mein Gegenüber an bestimmten Punkten in seinem Leben freier ist als ich, oder auch meine Erziehung. Also das heißt nicht, alles, was ihr tut, geschehe aus eurer Erziehung oder aus Angst, sondern aus Liebe. Und das ist ja so, wir neigen ja gerne dazu, unsere persönliche Erkenntnis mit dem Willen Gottes gleichzusetzen. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Das ist nicht einfach so mit einem Fingerschnipsen umzusetzen. Überall soll die Liebe mit dabei sein, egal was ich mache. Eine Kollegin aus der Gemeinde in Schleswig, Franziska Suheil, die hat im Vorfeld in der Pastorenschaft eine Umfrage gemacht, was denn das ganz konkret heißt, was man in Liebe macht. Und dann kam hier so eine Wortwolke raus. Das ist ja das Ergebnis, ich weiß nicht, so die großen Sachen könnt ihr sehen. Ja? Und man sieht, wie konkret das werden kann. Ja? Von Brote schmieren über Socken stopfen und Kühe melken bis Lachen. So, und es ist aber auch interessant, wenn man sonst so eine Wortcloud macht hier, dann sind die einzelnen Ergebnisse in der Schriftgröße meistens weiter auseinander. Man hat noch, sag ich mal, größere Schrift und kleinere Schrift, da ist die Spanne größer. Und ich denke, das liegt daran, dass man gerade bei der Frage, was jetzt Liebe praktisch heißt, dass es, man das nicht so gut an einer einzelnen Tätigkeit festmachen kann, sondern vielmehr an einer Haltung. Und da möchte ich am Ende der Predigt noch ein anderes Bild mit ins Spiel bringen. Es geht darum, dass bei den unterschiedlichsten Handlungen die Liebe mit dabei ist, dass es in Liebe geschieht. Und ich denke, das drückt einen Stempel ganz gut aus. Ein Stempel, den ich auf alle möglichen Dokumente und Papiere setzen kann. Ein Stempel, der auch die Echtheit garantiert. Der Stempel, ein Bild, das zum Ausdruck bringen kann, dass wir von Jesus Christus und seiner Liebe geprägt sein sollen. Und mit diesen beiden Bildern sollt ihr in dieses Jahr entlassen werden. Die Wortcloud mit allen möglichen Anwendungsbeispielen und der Stempel, der symbolisieren soll, dass alles in Liebe geschieht. Amen.